Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Silizium gibt es wie Sand am Meer, aber das heißt nicht, dass es für all die Halbleiterchips, die wir brauchen, wie Sand verfügbar wäre. Warum, das erfahren Sie gleich in Folge 8 unserer Rohstoffserie. Ich bin Christiane Knoll und los geht's diesmal am Grill. Man kann sein Leben lang Rindersteak essen oder Hirschgulasch und dann plötzlich massiv allergisch darauf reagieren. Wegen eines Zuckers namens Alpha-Galactose. Alpha-Gal kommt in unserem Körper nicht vor, wohl aber bei vielen anderen Säugetieren und im Speichel von Zecken. In den USA gehen die Schätzungen inzwischen von 450.000 Betroffenen aus, weil sich dort eine Zecke namens Lone Star mit einem auffälligen weißen Fleck auf dem Rücken immer weiter ausbreitet. Wer jetzt in Deutschland durch hohes Gras wandert, fragt sich vielleicht, ob er sich auch hier mit einem Zeckenstich eine solche Fleischallergie einfangen kann. Das habe ich Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim gefragt und mir als erstes die Symptome schildern lassen. Ein allergischer Schock mit Todesfolge ist extrem selten, aber auch sonst ist dieses Alpha-Gal-Syndrom heftig.
Also was man von allergischen Reaktionen her kennt, das ist das Anschwellen von Händen, auch von Füßen. Es kann mit Atemnot verbunden sein, aber man beschreibt jetzt auch mittlerweile immer häufiger, dass es auch zu solchen Herzproblemen kommt und ebenfalls auch, dass der Darm betroffen sein kann. Also diese Auswirkungen, die sind schon stark.
Hotspot sind die USA, vor allem die Lone Star Zecke ist da im Gespräch. Inwieweit ist denn Deutschland auch bedroht von dieser Allergie?
Es gibt nicht nur diese Lone Star Zecke, die da eine Rolle spielt, sondern man hat es mittlerweile auch bei vielen anderen Zeckenarten nachgewiesen, unter anderem auch bei unserem gemeinen Holzbock. Es gab schon vor vielen Jahren Untersuchungen, dort hat man Forstarbeiter untersucht. Die haben natürlich ein höheres Risiko, in Kontakt mit Zecken zu geraten. Und man hat auch bei denen festgestellt, dass diese besonderen Antikörper vermehrt gebildet werden, ohne dass diese Personen notwendigerweise erkranken müssen.
Gehen Sie denn davon aus, dass wir diese Fleischallergie in Zukunft in Deutschland auch immer häufiger sehen werden?
Also es ist eine recht seltene Erkrankung, erfreulicherweise, aber man wird sie immer wieder sehen, das ist sicherlich so. Etwas beruhigend ist dabei die Tatsache, dass es den gemeinen Holzbock schon lange gibt. Das ist jetzt also keine neue Zeckenart, die jetzt hier eingewandert ist und die damit das Risiko mit sich bringen würde. Also ich glaube, man muss jetzt nicht die Angst haben, dass wir hier eine enorme Zunahme an solchen Alpha-Gal-Syndrom-Fällen haben werden. Aber wir können sie haben und das zeigen auch die Daten.
Und vor allem muss man auch sagen, es verändert sich ja doch durchaus was am Zeckengeschehen. Sie forschen auch zu diesem Verbreitungsgeschehen, sowohl auf der Zeckenebene als auch auf der Krankheitsebene. Was sind denn da die neuesten Erkenntnisse? Also was geht da vor sich in Europa?
Also es sind eindeutige Folgen auch des Klimawandels zu sehen. Das heißt auch, dass viele Zecken die milden Winter überleben. Und das bedeutet auch, dass wir gerade in den ersten Monaten, so ab März, eine recht hohe Zeckenzahl haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch Veränderungen sehen in der Mobilität der Wirte. Und da denkt man vor allen Dingen an Vögel. Vögel können auch Zecken transportieren und können natürlich auch solche Zecken transportieren, die zum Beispiel Krankheitserreger in sich tragen, wie zum Beispiel FSME. Das heißt, wir sehen in einzelnen Gebieten auf einmal FSME-Isolate, die man sonst in Skandinavien oder im Baltikum finden würde. Also da verschiebt sich sehr viel, auch in Bezug auf die Wirte, die man nicht unterschätzen darf. Denn sie verbreiten oder tragen diese Zecken von A nach B, zum Beispiel aus Osteuropa, dann nach Mitteleuropa, eventuell dann auch mehr nach Westeuropa. Also da tut sich extrem viel. Was wir aber nicht erwarten können, ist, dass die Zecken jetzt durch den Klimawandel quasi aussterben hier in Mitteleuropa. Das wird nicht passieren. Aber wir sehen, dass auch der gemeine Holzbock sich anpasst.
Wie sollte man überhaupt auf die Idee kommen, dass er ausstirbt? Gab es die These, dass die Zecke bedroht ist durch die Hitze?
Ja, genau. Also man hat eine Zeit lang gedacht, dass der gemeine Holzbock sehr stark darunter leiden wird, wenn wir hohe Temperaturen haben und wenn wir auch trockene Perioden haben, dass er dann sozusagen sich komplett aus bestimmten Gebieten zurückziehen wird. Das können wir so nicht nachvollziehen. Was man im Gegensatz sieht, ist, dass der gemeine Holzbock zum Beispiel in höhere Höhenlagen vordringt, was früher nicht der Fall war. Aber wir sehen auch, dass andere Zeckenarten, die auch durchaus hier in Deutschland schon lange heimisch gewesen sind, dass sie eben halt auch ein anderes Verbreitungsgebiet zeigen. Das betrifft nicht den gemeinen Holzbock, den gibt es in ganz Deutschland. Aber was wir zum Beispiel sehen, das ist diese sogenannte Auwaldzecke, die ist auch sehr weit verbreitet, ist die zweithäufigste Zeckenart in Deutschland. Das war bis vor wenigen Jahren noch nicht bekannt.
Jetzt kommen viele neue Zeckenarten auch hier an. Es ist damit davon auszugehen, dass dann auch gleichzeitig neue Krankheiten hiermit ankommen werden?
Es ist nicht ausgeschlossen. Also es gibt immer wieder die Aussage oder man weiß es auch, dass die verschiedenen Zeckenarten sozusagen ihr Erregerportfolio mit sich tragen. Heißt also, dass zum Beispiel diese Hyalomma-Zecke, die von der ja auch viel geredet wird, wenn sie aus Afrika oder auch Osteuropa kommt, dann kann sie zum Beispiel Viren mitbringen, die das sogenannte Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber hervorrufen können. Das taucht im gemeinen Holzbock nicht auf. Und auf der anderen Seite spielt Hyalomma überhaupt keine Rolle, wenn es um FSME geht.
Also insofern, das ist das Virus, das die Hirnhautentzündung auslöst.
Genau, die FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis, also FSME. Und da spielt Hyalomma überhaupt keine Rolle. Diese FSME-Viren werden hier in Mitteleuropa hauptsächlich über die sogenannten Exodes-Arten übertragen. Dazu gehört auch der gemeine Holzbock.
Mit neuen Zecken kommen auch neue Krankheiten. Da wäre es ja ideal, man hätte eine Anti-Zecken-Impfung, um die Zecken ein bisschen zurückzudrängen. Anti-Zecken-Impfungen gab es schon. Warum geht man in diese Richtung nicht? Warum gibt es da keine neuen Erkenntnisse?
Also es gibt immer wieder Versuche, Zecken durch Impfungen zu bekämpfen. Man muss allerdings dazu sagen, es ist nicht ganz trivial, denn Zecken sind reine Blutsauger. Das heißt also, sie müssten, um eine Zecke zu bekämpfen, im Grunde genommen auch über den Wirt gehen. Sie müssten also einen Wirt immunisieren und wenn die Zecke dann die Blutmahlzeit beginnt, dann würde quasi dann diese Zecke diesen Impfstoff aufnehmen und daran verenden. Das ist mal versucht worden. Es gab auch solche Impfstoffe, die zum Beispiel den Darm löchrig gemacht haben von solchen Zecken. Aber das hat in bestimmten Regionen hat das funktioniert, aber es ist nicht weit verbreitet gewesen.
In Australien zum Beispiel war das eine Anwendung. Bei Rinderherden oder wo hatte man das gemacht?
Ja, man hat es gemacht. Das Resultat war, die Zecken wurden rot, weil der Darm löchrig wurde. Das heißt, das Blut im Darm ist in die ganze Zecke sozusagen ausgeflossen. Aber das hat nicht bedeutet, dass diese Zecken sofort gestorben sind.
Und konnten damit die Krankheiten auch immer noch übertragen.
Ja.
Ja, die Tatsache, dass es nicht weiter verbreitet ist, kann man davon ausgehen, dass es eben nicht so wirksam war, wie man sich das erhofft hatte. Sie selber forschen an Methoden, um Zecken zurückzudrängen, und zwar mit Hilfe von Pilzen. Wie ist da der Stand?
Also wir arbeiten in der Tat, man nennt diese Pilze entomopathogene Pilze. Wir arbeiten damit schon seit vielen Jahren und wir wissen auch, dass diese Pilze in die Zecken aktiv eindringen können und auch die Zecken dann letztlich umbringen können. Aber der Schritt sozusagen aus dem Labor in die Praxis, in die Umwelt, das ist natürlich dann ein großer Schritt. Er bereitet uns Probleme, aber wir hoffen nach wie vor, dass wir eine Möglichkeit finden werden, um diesen Pilz zum Einsatz zu bringen.
Sie sind auch dran. Die Ergebnisse liegen nur noch nicht final vor. Was ist denn das Ziel? Also worum würde es gehen? Würde es darum gehen, die ganze Eifel zeckenfrei zu machen oder was haben Sie im Blick?
Also es kann sicherlich nicht darum gehen, dass man ganz Deutschland oder auch kleinräumiger gedacht Regionen ganz zeckenfrei bekommt. Was man sich vorstellen kann, zum Beispiel Gärten oder Gebiete um Kindergärten herum, eventuell dort die Zeckenpopulation zu reduzieren. Also unser Ziel ist es nicht, die Zecken auszurotten. Das wird auf keinen Fall passieren können.
sagt Professor Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim. Mit dem Klimawandel verändert sich auch die Zeckenlandschaft in Deutschland. Immerhin gegen die von unseren Zecken übertragene Hirnhautentzündung FSME gibt es eine Impfung und gegen die Borreliose ist eine Impfung in der Entwicklung. Wenn wir es ins Deutsche übersetzen, dann ist Kalifornien berühmt für sein Siliziumtal. Jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Das Silicon Valley, also jener Hotspot der USA, der so viele mächtige IT-Konzerne hervorgebracht hat. Silizium, das ist der Rohstoff der Mikrochip-Industrie, ein Halbleiter, auf den auch Europa angewiesen ist, den wir aber hier vielleicht bald nicht mehr verarbeiten können. Volker Mrazek mit Folge 8 unserer Serie über Europas Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen.
Rare Ressourcen. Silizium, Halbleiter für Mikrochips.
Sonne satt und wolkenloser Himmel. Ein See, über den kein Lufthauch weht. Das Wasser türkisgrün. Zauberhaft.
Das ist der Quarz, der sich unten am Grund des Sees befindet und der dann durch Wasserspiegelung diese türkise Farbe verursacht.
Tja, doch kein tropisches Urlaubsparadies, sondern ein Baggersee bei Bonn im Quarzkies-Tagebau Witterschlick. Vom Ufer führt ein deprimierend langer Schwimmsteg weit hinaus aufs Wasser.
Vielleicht ja, 1 Kilometer.
Auch für Werksleiter Christoph Büschkens ist das der einzige Weg, um zum Baggerschiff zu gelangen. Das ist höher als lang und wirkt eher wie ein Förderturm, der aus dem See ragt. Schwimmgreifer nennt der Bergbauingenieur seinen Koloss.
Das ist das Gewinnungsgerät, was auf dem Wasser schwimmt und mit einer großen Schaufel Kies aus der Tiefe, und zwar von bis zu 40 Metern Tiefe, emporholt. In einer Schaufel 10 Tonnen ungefähr.
Bias, ich mach an, ja?
Der Kollege wird jetzt gleich das Gerät starten. Den Kies macht so spannend, dass es sich um Quarzkies handelt. Das heißt, ein Kies, der eine Reinheit von 99% SiO2-Gehalt besitzt. Siliziumoxid, der Bestandteil, aus dem der Kies gemacht ist, der ihm dann hinterher auch die schöne weiße Farbe gibt.
Mit den hellen Quarzkieselsteinen holt der Schwimmbagger also Silizium an die Oberfläche, ein Halbmetall, das auch in jedem Sandkorn steckt. Dass die Versorgung damit kritisch wird, kann man sich kaum vorstellen. Und da gibt einem auch Harald Elsner recht, Experte für Silizium bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover.
Silizium ist ein Rohstoff, der in unendlichen Mengen zur Verfügung steht. Der wird aus Quarz gewonnen. Und Quarz kennt jeder, ist das häufigste Mineral auf der Erde. Es werden aber genutzt nicht Quarzsand oder kleine Körner, sondern nur Quarzkiese, größere Kiese oder Brocken.
Lagerstätten davon gibt es genug. Doch am Ende soll aus dem Siliziumdioxid in den Quarzmineralen hochreines metallisches Silizium für die Industrie werden.
Das Problem ist nur, dass wir keinen Verarbeitungsbetrieb mehr haben. Nach langer, jahrzehntelanger Produktion haben wir die Siliziumproduktion in Deutschland verloren. Das heißt, dass wir komplett abhängig sind von Importen aus dem Ausland.
Silizium. Wofür wird es gebraucht?
Das Metall hat zwei klassische Anwendungsfelder. Knapp 40% werden zu Silikonen verarbeitet, für Kosmetika und medizinische Implantate zum Beispiel, aber auch für Hydrauliköle, Dichtmassen oder Farbzusätze. Etwas weniger wandert in Aluminiumgusslegierungen. Aus ihnen formt man Zylinderköpfe und andere Maschinenteile. Vor allem aber verbindet man Silizium mit der Chipindustrie. Es ist nämlich der Standard-Halbleiter für elektronische Schaltkreise in Smartphones, Computern und Solarzellen. Dafür benötigt man sogenanntes Polysilizium höchster Reinheitsgrade. Der Bedarf dafür steigt ständig um rund 6% jährlich.
Woher kommt Silizium bisher?
Rund 4,5 Millionen Tonnen Silizium werden jedes Jahr in Hüttenwerken produziert, 75% davon allein in China. Auf dieses Material sei die deutsche Industrie derzeit aber noch nicht angewiesen, sagt Harald Elsner.
Wir haben europäische Quellen. Im Augenblick wird Silizium in Europa vor allen Dingen noch produziert in Norwegen. Wir kriegen es teilweise von Frankreich, Spanien. Wir kriegen es aus Brasilien. Es gibt bei Silizium keinerlei Mangel. Wir haben nur das Problem, es gibt zu viel. Es drückt zu viel auf dem Weltmarkt aus China. Die Preise liegen komplett auf dem Boden und wir sind nicht konkurrenzfähig.
Das hat die einzige deutsche Hütte für reines Silizium im bayerischen Pocking vor kurzem in die Knie gezwungen.
Die hatten in Höchstproduktion, ich glaube, 30.000 Tonnen, teilweise Spezial-Silizium-Produkte für die Automobilindustrie. haben gekämpft, lange mit Unterstützung, aber irgendwann ging es nicht mehr.
Schuld daran sind auch die hohen Energiepreise. Siliziumhütten betreiben elektrische Lichtbogenöfen, um das Rohmetall aus dem Quarz zu holen. Und das sind echte Stromfresser. In Bayern sitzt zwar auch die Firma Wacker Chemie, einer der weltweit führenden Produzenten von hochreinem Silizium, aber...
Wacker Chemie hat eine eigene Siliziumhütte in Norwegen, produziert mit Wasserkraft, die sehr günstig ist. Haben aber auch gerne das Material gekauft aus Bayern. Aber da kamen wir in Deutschland halt nicht hinterher durch die vielen Aufschläge, die wir haben für den Industriestrom.
Woher könnte Silizium künftig kommen?
Geht los!
Jo!
Im Kieswerk bei Bonn surrt die riesige Schwimmbaggerschaufel jetzt an dicken Stahlseilen in die Tiefe, um ihre Zähne in den quarzreichen Seegrund zu graben.
Hier aus dem Kies könnte man Silizium für Halbleiteranwendungen erstellen. Die Qualität ist gut genug dafür.
Tatsächlich zeichnet sich eine ganz andere Entwicklung ab. Und man muss sich fragen, ob Silizium bald zunehmend aus Fernost kommt. China überschwemmt den Weltmarkt förmlich damit, wie Harald Elsner von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe beobachtet. Die Luft für die Hüttenwerke in ganz Europa wird derweil immer dünner.
Unendliche Produktionsmengen, immer neue Kapazitäten dazukommen, die Preise liegen auf dem Boden. Und andererseits haben wir hier in Europa die höchsten Energiepreise weltweit. Das trifft auch Spanien, Frankreich, Island. Die Hütte hat jetzt vor kurzem zugemacht, obwohl die von geothermischer Energie versorgt wurde. Beides zusammen niedrige Preise aus China und hohe Energiekosten bricht hier jedem das Genick.
Eine gewisse Bedeutung wird in Zukunft das Recycling von Silizium bekommen. Erste Firmen gewinnen es aus den Produktionsabfällen der Halbleiterindustrie zurück, andere aus Photovoltaikmodulen. Diese Bemühungen werden sicher weiter zunehmen.
Wie lässt sich Silizium ersetzen?
Darüber müsse sich niemand den Kopf zerbrechen, so die kurze und klare Antwort des Hannoveraner Geologen.
Braucht man nicht, gibt genug.
Heikel wird es aber, wenn man den Rohstoff nicht mehr selbst verarbeiten kann.
Wir hatten eben die Möglichkeit der Wertschöpfungskette über Wacker aus Norwegen und dann noch deutsches Silizium, waren da wirklich gut aufgestellt und haben genau das Gegenteil gemacht, was die EU oder Deutschland möchte. Wir haben uns in ausländische Abhängigkeit begeben.
Wie kritisch ist die Versorgung wirklich?
Äußerst kritisch, klagt der Verband der Industriegewerkschaften Europas. Vor kurzem warnte er sogar vor einem Kollaps der gesamten europäischen Siliziumproduktion wegen der chinesischen Dumpingpreise und der hohen Energiekosten hierzulande. Europa müsse bereits 85% des Metalls importieren. Seit die deutsche Siliziumhütte in Pocking dicht gemacht hat, ist die Importquote sogar noch höher.
Wir geben ja Teile dieser Wertschöpfungskette weg und damit verlieren wir Autarkie.
Wollen wir sie zurückgewinnen, müsse die Politik gegensteuern, findet Jochen Kolb, Professor für Geochemie und Lagerstättenkunde am Karlsruher Institut für Technologie.
Entweder wird subventioniert oder der Energiepreis für die Firma wird gesenkt. Solche Sachen werden ja heutzutage schon diskutiert in der Politik. Oder man lässt diese Firma auf Care and Maintenance laufen, sodass sie halt nicht richtig produziert, aber ganz schnell wieder hochgefahren werden kann in Krisensituationen. Ich glaube, Deutschland ist da sehr sorglos.
Man darf den Bogen ruhig noch weiterspannen. Europa ist da bisher sehr sorglos. Die EU-Kommission hat eine größere Rohstoffsicherheit zum Ziel erklärt. Soll das auch für Silizium gelten, dann muss verhindert werden, dass noch mehr Hüttenwerke die Brocken hinwerfen.
Volker Mrasek mit Folge 8 unserer Rohstoffserie. Am Dienstag geht es weiter mit dem Flussspat und was es heute sonst noch gab in der Grube der Wissenschaft, das hat Magdalena Schmude ausgegraben.
In Europa kommt mehr Staub aus der Sahara an. Besonders betroffen sind davon Südeuropa und die Mittelmeerregion. Dort gibt es an knapp 50 Tagen im Jahr Sahara-Staub in der Luft, wie ein internationales Forschungsteam ermittelt hat. Zwischen 2012 und 2021 hat sich die Anzahl dieser Tage zwar durchschnittlich nicht erhöht, die Konzentration der Staubteilchen hat aber zugenommen, schreibt das Team im Fachmagazin Nature. Der Staub kann die Gesundheit schädigen und zum Beispiel das Asthma-Risiko erhöhen. Mögliche Ursachen für die Zunahme könnten laut der Studie veränderte Luftströmungen sowie die zunehmende Wüstenbildung in Nordafrika sein.
Forscher entdecken eine neue Affenart.
Die neue Art gehört zu den Stummelaffen und wurde im Kongo-Becken entdeckt. Typisch für die Tiere sind schwarzes Fell, ein langer geschwungener Schwanz sowie ein hellorange Fleck um Mund und Nase. Ihren Fund beschreiben Wissenschaftler aus den USA in der Fachzeitschrift PLOS ONE. Bereits 2008 war das Foto eines Exemplars der jetzt als Colobus congoensis bezeichneten Art aufgetaucht. Die Aufnahme war aber nicht aussagekräftig genug, um die neue Art eindeutig nachzuweisen. Erst 10 Jahre später wurden wieder Exemplare beobachtet. Diesmal waren genauere Untersuchungen möglich. Weil die Affen sehr selten sind und in einem eng begrenzten Gebiet vorkommen, wo ihnen der Verlust ihres Lebensraums droht, schlagen die Forscher vor, die neu entdeckte Art auf die Liste der bedrohten Arten zu setzen.
Nacktmullköniginnen sorgen mit ihrem Geruch für Ruhe.
In Nacktmullkolonien gibt es, ähnlich wie bei Ameisen und Bienen, eine Königin, die sich als einzige fortpflanzt und von Arbeiterinnen versorgt wird. Wie dieses soziale Gefüge gesteuert wird, beschreiben Forscher vom Max-Delbrück-Zentrum Berlin im Fachjournal Nature. Sie konnten zeigen, dass ein bestimmter Duftstoff, den die Königin abgibt, ihre Alleinherrschaft aufrechterhält. Auch in Abwesenheit der Königin sorgt der Stoff Isopropylmyristat dafür, dass die Arbeiterinnen weiter ihren Aufgaben nachgehen. Er ist außerdem dafür verantwortlich, dass sie unfruchtbar werden. Stirbt die Königin und ihr Geruch fehlt, kommt es zu heftigen Kämpfen um ihre Nachfolge.
Pferde setzen ein Pokerface auf.
Und lassen sich Stress äußerlich nicht anmerken. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus den USA im Fachmagazin PLOS ONE. Sie hatten 18 Pferden kurze Videos gezeigt, in denen entweder Wombats zu sehen waren, die für die Pferde keine Gefahr darstellen, oder Wölfe. Beide Videos brachten die Pferde äußerlich nicht aus der Ruhe. Beim Betrachten des Wolfsvideos erhöhte sich aber ihre Herzfrequenz, was die Forscher als Zeichen für Stress deuten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Wölfe im Video sich friedlich oder aggressiv verhielten.
Baumharz ist älter als gedacht.
Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus China, das 385 Millionen Jahre alte winzige Bernsteinsplitter entdeckt hat. Zu dieser Zeit wurden die Landmassen der Erde von Pflanzen besiedelt. Ihren Fund beschreiben die Forscher in der Fachzeitschrift Science Advances. Bernstein ist die versteinerte Form von Baumharz und kann Hinweise darauf liefern, ab wann Bäume in der Lage waren, diesen besonderen Pflanzensaft herzustellen. Analysen ergaben, dass das Harz wohl von einer koniferenähnlichen Baumart stammte. Das Harz dient sowohl zum Schutz vor Verletzungen, Insekten oder Feuer, fördert aber auch die Wundheilung. Um es herzustellen und abzugeben, sind spezielle Fähigkeiten nötig, die Bäume wohl früher entwickelt haben als bisher angenommen. Die bisher ältesten Bernsteinfunde sind rund 65 Millionen Jahre jünger.
Sternzeit, 16. Juli. Volker Bodmer, Solar Probe und die aktive Sonne. Auf der Oberfläche der Sonne brodelt die Materie wie kochendes Wasser auf dem Herd. Gewaltige Explosionen schießen in den Weltraum und Teilchenstürme sorgen für herrliche Polarlichter, lassen aber auch Satelliten und Stromnetze ausfallen. Der Göttinger Astrophysiker Volker Bodmer erforschte vor allem mit Satellitenmissionen die so aktive Sonne. Vor rund 20 Jahren ermöglichten die beiden Stereosatelliten erstmals einen räumlichen Blick auf die Materiewolken, die die Sonne ins All schleudert. Volker Bodmer warnte stets vor einem Ausbruch ähnlich dem Carrington-Ereignis Mitte des 19. Jahrhunderts. Würden wir heute in einen so starken Sonnensturm geraten, bräche unsere technische Zivilisation zusammen. Bodmer war am Bau der Kamera, der Parker Solar Probe, beteiligt. Diese NASA-Sonde nähert sich alle paar Monate der Sonne auf wenige Millionen Kilometer, ein einsamer Rekord. Wie die Filme zeigen, prasseln ständig Teilchen auf die Sonde ein. Gewaltige Materieblasen und Wolkenfetzen dehnen sich viele Millionen Kilometer weit aus, bevor sie zerreißen. Volker Bodmer und sein Team sahen gewissermaßen der Sonne beim ständigen Explodieren zu. Der Astrophysiker erzählte mitreißend von seinen faszinierenden Projekten. Die kann er leider nicht mehr fortführen. Volker Bodmer, der heute 65 Jahre alt würde, ist im April gestorben. In der Todesanzeige, auf der die Sonne und die Parker Solar Probe abgebildet sind, schreibt die Familie: Deine Forschung galt der Sonne. Nun bist du unser hellster Stern im Herzen.
Das war Forschung aktuell. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.